Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Milena Fessmann.
Hallo und willkommen zum ersten Filmmagazin im neuen Jahr. Wir reden über goldene Käfige, brennende Betten, goldene Globes und über tote Winkel. Sie spielte schon als Baby eine Rolle in Der Pate, mit 18 im dritten Teil schon wieder eine Rolle, allerdings mit ziemlich vernichtenden Kritiken. Dann gab sie ihr Debüt als Regisseurin mit The Virgin Suicides und ihr zweiter Film Lost in Translation gewann 2003 den Oscar. Wir reden natürlich von Sofia Coppola, die beschäftigt sich in ihrem neuen Film mit Priscilla Presley. Im Dezember feierte Priscilla Premiere in Berlin in Anwesenheit von Sofia Coppola und es ist natürlich kein Zufall, dass sie sich wieder mal einer Frauenfigur widmet.
I'm always interested in Identity and how people,
ich bin immer an Identitäten interessiert und wie Frauen zu dem werden, wer sie sind, aus einer speziellen Situation heraus, in der sie sind. Da gibt es eine Verbindung zu meinen anderen Filmen. Als ich ihr Buch gelesen habe, war ich berührt von ihrer Geschichte und habe gemerkt, wie sehr man sich damit identifizieren kann. Ich habe nichts mit Priscilla gemeinsam, aber sie ist eben die berühmte Frau an Elvis' Seite. Und ich war überrascht, wie wenig wir über sie wissen. Genau, wir reden gleich über diesen Film mit meiner Kollegin Julia Fissmann, die hat nämlich Sofia Coppola zum Interview getroffen. Jetzt hören wir aber mal Musik. Die ist ja auch ein wichtiger Part in den Filmen von Sofia Coppola. Ihr Ehemann Thomas Mars von Phoenix hat auch in diesem Fall die Filmmusik gemacht. Es gibt keinen Original-Elvis-Song. Der Estate von Elvis hat das nicht erlaubt, aber es gibt einen Titelsong, My Elixir, im Original von Phoenix aus deren Album Alpha Zulu. Hier in der Version von Sons of Raphael, offiziell aus dem Soundtrack zu Priscilla. My Elixir aus dem Priscilla Soundtrack. Mutig, da eine Instrumentalnummer draus zu machen und das tatsächlich offiziell als Single zu vermarkten. Sie waren ein wenig für die amerikanischen Royals. Elvis und Priscilla Presley. Jetzt hat sich Sofia Coppola in ihrem neuen Film Priscilla ganz der Perspektive auf die junge Ehefrau von Elvis konzentriert. Ihr Film basiert auf Priscillas Biografie Elvis and Me. Julia Fissmann hat Sofia Coppola bei der Berlin-Premiere im Dezember getroffen. Sofia Coppola ist ja bekannt für ihre Filme über junge Frauen, die gefangen sind in ihren Rollen. Also ich denke da zum Beispiel an Marie Antoinette. Hallo Julia.
Hallo.
Was hat denn Sofia an Priscilla interessiert?
Naja, sie wusste ganz wenig über Priscilla, hat dann die Biografie in die Hände bekommen und hat ganz viel Neues erfahren über dieses junge Mädchen und war einfach total erstaunt. Also erstmal hat sie sehr, also das wusste sie natürlich, dass sie mit 14 Elvis Presley kennengelernt hat, also es wirklich so eine Schaltbride war, aber Sofia Coppola inszeniert vor allen Dingen das Leben am Rande der Militärbasis in Deutschland, wo sie sich kennengelernt haben, sozusagen der Geburtsort ihrer Beziehung, so grau und trist, also das war wirklich für beide, sowohl für Elvis als auch für Sofia, kein so richtig schöner Ort. Mit 17 Jahren zieht sie dann nach Graceland in die Elvis-Villa. Also so ein Traum in rosa Plüschteppich und goldenen Tapeten eröffnet sich dann für die junge Priscilla. Und Sofia Coppola zeigt sie so ganz alleine in dieser riesen Villa, wie eine Prinzessin im pastellfarbenen Petticoat, gefangen wie in einem goldenen Käfig.
Zu dieser Zeit drehte sich ihre gesamte Identität um Being Miss Elvis Presley. Und ich bin erstaunt, woher sie die Stärke hatte, aus der Situation auszubrechen, was damals viel härter war.
Sofia Coppola erinnerte sich dann auch an die Zeit ihrer eigenen Mutter, als sie Teenagerin war und sich dann eben auch behaupten musste.
Der Film bleibt ja sehr nah dran an Priscilla. Was ist denn an dieser jungen Frau tatsächlich so reizvoll für Sofia Coppola?
Also für Sofia Coppola ist Priscilla wirklich eine ganz erstaunliche Teenagerin. Sie hat es immerhin nach Graceland geschafft. Das muss man sich einfach mal klar machen. Zu dieser Zeit waren ja wirklich hunderttausende Teenagerinnen in Elvis verliebt.
Ich mag, dass sie niemals ein Opfer war. Sie nimmt ihre eigene Geschichte in die Hand, auch wenn sie zart und damenhaft ist. In der Zeit war sie ein richtiges Mädchen und sie hatte eine große Neugier. Ich erinnere mich auch daran, als ich Teenagerin war, dass man da eine große Neugier hat, sich nachts rausschleicht und in Rollen schlüpft, die nicht für einen vorgesehen sind. Sie hatte die Neugier eines Teenagers, allerdings in einer Situation, die dann sehr große Auswirkungen auf ihr Leben hatte.
Wie wird das denn von der Schauspielerin Kaylee Spaney gespielt? Die ist ja für den Golden Globe nominiert, hat aber auch in Venedig, wo der Film ja Premiere hat, den Darstellerinnenpreis gewonnen.
Also wirklich sehr gut. Sie spielt diese Einsamkeit und Langeweile wirklich sehr beeindruckend und zeigt aber auch, wie einschüchternd diese riesige Villa auf sie wirkt. Und sie spielt auch dieses Püppchenhafte und Zerbrechliche. Sie ist zum Beispiel nur halb so groß wie Elvis-Darsteller Jacob Elordi. Und Sofia Coppola inszeniert sie auch als eine sehr zurückhaltende junge Frau, die mit dem King verheiratet ist, ihn liebt, aber auch leidet, weil er über sie bestimmt. Er will zum Beispiel, dass sie sich die Haare schwarz färbt und so hoch dupiert und schreibt ihr den Style vor. Also ihr Widerwille wächst zunehmend, sich unterzuordnen. Und irgendwie befreit sie sich dann auch aus diesem Star-System, in dem wiederum Elvis immer mehr gefangen ist.
Kommen wir mal zu Elvis. Den finde ich ja fast sehr, sehr präsent in dem Film. Und nicht nur wegen Jacob Elordi, der ja angefangen hat bei Netflix mit Kissing Booth und jetzt in Saltburn und anderen Rollen spielt und ausgesprochen gut aussieht und wie ja du schon gesagt hast, ungefähr 10 Köpfe größer ist als Priscilla in dem Film. Aber welche Rolle spielen denn Elvis und die Musik in dem Film?
Also er ist, finde ich, schon eine Nebenfigur, weil er eben nicht als der Star Elvis so gezeigt wird, sondern eher als der Star, der es auch nicht so richtig schafft. Zum Beispiel versucht er als Schauspieler bekannt zu werden und das funktioniert nicht so richtig. Das ist genau diese Phase. Er spielt so eher den galanten, altmodischen Ehemann, der allerdings auch sehr bestimmend ist. Aber wir hören ihn keinmal singen. Der Mann von Sofia Coppola, du hast ihn schon erwähnt, Phoenix-Sänger Thomas Mars, hat es geschafft, einen Soundtrack zu kreieren, der einen total in diese Zeit von Elvis versetzt, ohne eben einen einzigen Elvis-Song. Ich habe mich immer so gefragt beim Gucken, war das jetzt gerade ein Elvis-Song oder nicht? Oder die Melodie davon? Und das finde ich wirklich sehr gekonnt. Und dadurch konnte sich Sofia Coppola vollkommen auf das Lebensgefühl von der jungen Priscilla in Graceland fokussieren. Und das finde ich ist total die Stärke des Films. Weil zum Teil ist es auch so ein bisschen schmerzhaft, diesem Schicksal der jungen Priscilla, weil sie ja eben doch sehr einsam ist, zuzuschauen. Als sich Priscilla dann von Elvis trennt, verlässt sie Graceland in einem Cadillac, fährt durch die Tore in die Freiheit und es ertönt Dolly Partons I Will Always Love You.
Ich habe an den Song gedacht, weil er die Gefühle zu repräsentieren scheint, die Priscilla durchlebte. Und dann gibt es eine berühmte Geschichte zum Lied. Elvis wollte es covern und die Rechte besitzen. Dolly Parton sagte nein und behielt die Rechte an ihrem Song. Ein Akt der Selbstermächtigung, der Dolly Partons Stärke und Unabhängigkeit zeigt.
Ja, und Elvis, habe ich gelesen, hat bei der Scheidung von Priscilla und ihm sogar wirklich diesen Song dann gesungen. Also ich finde, dieser Song zeigt ganz toll die Ambivalenz der Liebe der beiden und auch die Stärke von Priscilla wiederum. Die ist übrigens mittlerweile 78 Jahre alt und hat Sofia Coppola beim Film beraten und ihr auch vollkommen vertraut und ist selber sehr angetan von dem Film.
Julia Fissmann über Priscilla von Sofia Coppola, der läuft bei Mubi beim Streaming und seit dieser Woche im Kino. Und jetzt ist natürlich klar, was wir hören. Oder, Julia? Was schlägst du vor? Hören
natürlich,
wir jetzt für Musik?
Bitte. Ich würde gerne Dolly Parton. I will always love you.
Ich auch. Danke dir.
Tschüss.
Für die Freunde des Animationsfilms beginnt das Kinojahr 2024 mit einem großen Ereignis, nämlich der lang erwartete Film Der Junge und der Reihe des japanischen Animationskünstlers Hayao Miyazaki kommt in unsere Kinos. Der Gründer vom Studio Ghibli, ein Großmeister und Erfinder von so wundervollen Filmen wie Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland und natürlich vielen, vielen mehr. Der 84-jährige Miyazaki hat verkündet, dass es sein letzter Film sein wird und es ist wohl auch sein persönlichster Film. Bei dem Jungen im Titel soll es sich nämlich um ein alter Ego des Regisseurs handeln. Hallo Anke Lewicke.
Hallo liebe Melinda Fessmann.
Gibt es biografische Bezüge in diesem Film?
Ja, Hayao Miyazaki ist ja 1941 in Tokio geboren, also während des Krieges. Und in seiner Autobiografie schreibt er und in Interviews hat er es auch immer wieder gesagt, dass seine ersten Erinnerungen die Bombenabwürfe über Tokio sind. Und genau so geht der Film eben los. Wir sehen einen Jungen, der die Sirenen hört. Im Hintergrund brennt alles und er weiß, wo es brennt, arbeitet seine Mutter im Krankenhaus. Und das ganze Bild geht so in Flammen auf. Also die Mutter im Film stirbt. Das ist in der Wirklichkeit nicht so passiert. Aber es gibt dann noch eine andere Parallele, dass der Vater von Miyazaki eben für die japanische Luftwaffe gearbeitet hat. Das macht dieser Vater hier auch. Und er hat dann eine neue Frau auf dem Land gefunden. Da wurden sie dann auch hin evakuiert. Und da spielt dann der Film. Und der Krieg ist da zwar in weiter Ferne, aber dafür lauern da andere Gefahren. Also da gibt es in der Nähe des Grundstücks so einen zerfallenen Turm. Und dann dieser titelgebende Reiher, der will eben den Jungen immer zu diesem Turm locken. Und dann denkt der Junge, ah, da liegt vielleicht meine totgeglaubte Mutter. Und da gibt es so viele Türen. Und hinter den Türen verbergen sich ganz viele verschiedene Welten, Reiche, Hell, Dunkel, Himmel, Hölle. Und man ist immer ganz aufgeregt, wenn eine neue Tür aufgemacht wird.
Wenn man heute von Animationsfilmen spricht, dann denkt man so an Disney und an diverse andere. Vor allem aber natürlich an computergenerierte Bilder. Bei Miyazaki ist das total anders. Da hat man ja das Gefühl, die Bilder werden gezeichnet, getupft, alles von Hand gemacht. Und so sieht es auch aus. Und es hat eine ganz große Wärme dadurch auch, oder?
Ja, ich finde auch, dass das dadurch nochmal eine ganz andere Haptik bekommt. Es ist vielleicht nicht alles so auf Perfektion und Überzeugung angelegt, aber dadurch kannst du dich auch so anders einlassen und es wirkt so lebendiger und man geht so anders. Diese Figuren sieht man anders und die Figuren können deshalb auch mehr so Überraschungen haben. Und ich glaube, das ist so eine Eigenart von Hayao Miyazaki, dass seine Figuren eben wirklich Fantasy-Figuren sind. Also die haben immer so ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Und wenn sie ihr Erscheinungsbild verändern, verändern sie damit auch ihren Charakter. Und das haben wir in diesem Film auch wieder so.
Ja, ich erinnere das ein bisschen an den Unterschied zwischen auf Film gedreht und digital. Ne? Also es ist einfach, sieht beides gut aus, aber es hat eine andere Dimension und da kommt eine andere Kraft dazu.
Ja, man wird mehr reingezogen auch. Also diese Hintergründe wirken so, ja, sagen wir es doch mal ganz banal, sinnlicher. Also sie haben auch was mit unserer Welt immer zu tun, aber gleichzeitig gibt es immer wieder irgendwelche Schlupflöcher, wo man in ganz andere Sphären hineingerät.
Über den Verzicht auf digitale Technik haben wir gerade schon gesprochen, als so ein herausstechendes Merkmal von Miyazaki. Was für andere Merkmale gibt es denn?
Ja, da würde ich gerne weiterhin bei dieser Verwandlung bleiben. Also er ist wirklich der Meister der Morphologie. Und da fangen wir jetzt mal hier bei dem Reiher an. Also der Reiher ist erstmal so ein toller, eleganter Vogel. Und dann auf einmal sieht man, wie er so ein Fisch ist. Und der Fisch geht dann durch den Hals, dann kriegt er einen dicken Bauch. Und später macht er seinen Schnabel auf und dann sieht man auf einmal ein menschliches Gebiss. Und dann kommt aus diesem Schnabel so ein koboldähnliches Wesen. Also der Vogel ist auch ein halber Mensch. Ein Zwitter. Und diese Grenzen verwischt ja Hayao Miyazaki immer wieder zwischen Mensch, Tier, Gestalten. Und man weiß dann nicht, ist dieser Kobold dem Jungen wohlgesonnen? Lockt er dem vielleicht den Rückhalt? Und dann gibt es noch so andere merkwürdige Figuren. So viele Großmütter, die tauchen dann auch in diesen anderen Welten auf, sind da so ein bisschen kleiner, sollen ihn eigentlich beschützen, aber brauchen immer eine Trink- und eine Rauchpause zwischendurch.
Sehr sympathisch. Ja.
Dann gibt es so fiesmöppelige Kröten. Aber am eindrücklichsten sind vielleicht diese menschenfressenden Sittiche. Also die treten immer so in Reih und Glied auf und das hat dann auch was von einer faschistischen Armee tatsächlich. Aber auch die können sich wieder in ganz liebliche, bunte Vögel verwandeln. Also du weißt nie, wo du dran bist bei diesen Figuren in dieser Welt. Und das macht diese Faszination aus. Gleichzeitig kriegst du durch so eine Sittich-Armee natürlich auch ein bisschen Realität vom Krieg eingefangen. Und wir sind hier wie immer bei Hayao Miyazaki. Es geht ja um den Verlust. Es geht um den Verlust der Mutter. Das ist immer wieder die Triebfeder seiner Filme und auch hier. Und wie man mit dem Verlust umgeht, das ist eben so der rote Faden durch sein Werk. Und im Original heißt der Titel ja eigentlich auch, wie lebt ihr? Mhm. Also wie geht ihr mit dem Verlust um? Was sagt das über
passt
euch?
Passt
also,
besser, ne?
Ja, also... Und deshalb merkt man auch, das ist sein großes Alterswerk, ein Abschied, aber auch nochmal eigentlich auch ein sehr, ja, wenn ich das mal so sagen darf, humanistischer und philosophischer Film.
Das
klingt
darfst
pathetisch,
du.
Aber ist so.
Das darfst du natürlich so sagen. Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki im Kino und auch nominiert bei den Golden Globes. Und du kommst ungefähr gleich wieder, denn wir reden dann über die Golden Globes.
Ja, du wirst mich nicht los.
Ich werde dich nicht los. In der Nacht von Sonntag auf Montag geht offiziell die Award-Season los, denn es werden die Golden Globes verliehen. Lange Zeit waren die Golden Globes ja der zweitwichtigste Termin im Hollywood-Preis-Verleihungskalender, was für ein Wort, nach den Oscars. Aber die Veranstaltung ist in Verruf geraten, weil Bestechung am Werk war. Vergeben werden die Globes von der Hollywood Foreign Press Association und deren Mitglieder, die haben sich wohl kräftig pampern lassen. Pressereisen an Filmsets, kleine und größere Geschenke und alles, was dazugehört. Nun hat man den Reset-Button gedrückt und neue Regeln und neue Abstimmungsverfahren aufgestellt. Auch die nominierten Filmschaffenden haben ihr Kommen zugesagt. Ein kurzer Überblick über die Favoriten von Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
In einer Kategorie dürfte der Gewinner oder besser die Gewinnerin schon feststehen.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Die Golden Globes haben eine neue Kategorie in diesem Jahr. Cinematic and Box Office Achievement. Das könnte man mit größter Kassenhit übersetzen. Und der war eindeutig Barbie im vergangenen Jahr mit Kino-Ticket-Einnahmen von mehr als 1,4 Milliarden Dollar.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Insgesamt 27 Kategorien gibt es bei den Golden Globes. Hier ein kurzer Überblick über die spannendsten.
Bestes Filmdrama.
Zu den Favoriten dürfte hier Oppenheimer von Christopher Nolan gehören.
Es ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
Wir haben 12 Monate Vorsprung.
Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen.
Der Film über den Vater der Atombombe hat insgesamt 8 Nominierungen. Größter Konkurrent Maestro über den Dirigenten Leonard Bernstein.
Beste Komödie oder Musical.
Hier ist unter anderem Barbie nominiert. Der Film von Greta Gerwig führt mit 9 Nominierungen die Golden Globes insgesamt an. Möglicherweise entscheidet sich die Jury aber für das schräge Indie-Drama Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle.
Es ist ein Experiment.
Guten Abend.
Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Bester Hauptdarsteller, Drama.
Einige US-Kritiker tippen auf Bradley Cooper in Maestro. Er muss sich dabei gegen Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon.
Warum bist du hergekommen?
Wegen meinem Onkel.
Hast du Angst vor ihm?
Nein, er ist der netteste Mann der Welt.
Und Cillian Murphy in Oppenheimer durchsetzen.
Beste Hauptdarstellerin, Drama.
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist eine der Favoritinnen. Sie ist für den Film Anatomie eines Falls nominiert, als Ehefrau, der Mord an ihrem Mann vorgeworfen wird.
Folgt man ihrer Logik, waren alle Probleme von Samuel meine Schuld.
In gleich 2 Filmen ist sie auch in der Kategorie
Bester nicht-englischsprachiger Film
zu sehen. Anatomie eines Falls und Zone of Interest. Das Besondere an den Golden Globes, nicht nur Filme, sondern auch TV-Serien werden ausgezeichnet. Besonders gute Chancen hat wahrscheinlich die Serie Succession um die Nachfolge eines Medienmoguls als
Bestes Seriendrama.
Nominiert wurde auch The Crown, die Serie über das britische Königshaus. Sie ist fast jedes Jahr nominiert. Neu dabei ist die Serienadaption des Videospiels The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsey. In der Kategorie
Beste Comedy- oder Musical-Serie
könnte es ein enges Rennen zwischen dem Überraschungserfolg Jury Duty geben, einer Reality-TV-Show, der Fußball-Comedy Ted Lasso und der bei den Kritikern beliebten Serie The Bear über einen ehemaligen Spitzenchefkoch.
Und wie läuft die Show ab?
Der in Deutschland eher unbekannte Comedian Joe Coy moderiert die Show. Keine einfache Aufgabe, denn die Golden Globes produzierten in den vergangenen 3 Jahren vor allem negative Schlagzeilen. Rassismus, der Vorwurf von Bestechlichkeit und Vorteilsnahme lagen als dunkle Wolken über der Show. Einige Stars wie Tom Cruise boykottierten sogar die Verleihung. Auch deswegen haben sich die Golden Globes neu aufgestellt. Es gibt neue Jurymitglieder, die Hollywood-Auslandspresse HFPA, die das Event einst ins Leben gerufen hatte, hat mittlerweile kaum noch etwas zu melden. Mit diesen Maßnahmen hoffen die Veranstalter, dass die Golden Globes einen Neuanfang wagen können.
Katharina William,
Los Angeles.
Genau, aus Los Angeles, über die Golden Globes. Of the Rising Sun in der Mono-Version sowie im Soundtrack zu Perfect Days von Wim Wenders auf der Shortlist für die Oscars. Wir reden jetzt aber nicht über die Oscars, die sind erst im März, sondern über die Golden Globes. Wir haben gerade von unserer Korrespondentin ja schon so einen Überblick bekommen über die verschiedenen Kategorien. Jetzt spreche ich mit Anke noch ein bisschen tiefer. Fall mal die Tür ins Haus, sag mir deinen Favoriten.
Ja, Killers of the Flower Moon. Also ich glaube schon, dass der Martin Scorsese. Glaube ich, ja. Also das ist wirklich der Film, der bei mir im letzten Jahr den größten Nachhall gehabt hat. Also das sind immer noch Bilder, die mich verfolgen. Also wie er diese ganze Geschichte erzählt über den weißen Rassismus, wie sie einfach denken, alles gehört ihnen, wie sie den Indigenen eben das Öl wegnehmen wollen, was diese auf ihrem Land gefunden haben. Und wenn man die Bilder zu Beginn nimmt, wie sozusagen die Indigenen erstmal so versuchen, ein assimiliertes Leben zu führen. Man sieht sie beim Golf spielen, man sieht sie in schönen Autos rumfahren. Und dann gleichzeitig ist es ja schon so geschnitten, dass du weißt, was passiert, dass sie einfach mitten aus ihrem Leben durch brutale Morde gerissen werden. Und dass es wirklich so war, dass es Figuren, Männer gab, die eben weiße Ehemänner in diese Familien geschmuggelt haben, um diese Familien von innen auszuhöhlen, ermorden zu lassen. Also, und das alles so zu erzählen, ohne diese typische Scorsese-Gewalt, sondern fast schon so naturalistisch, so ein Sarg nach dem anderen geht zu. Also ich finde, dass Scorsese es mal wieder geschafft hat, so ein Stück verdrängter US-amerikanischer Geschichte aufzuschlagen und dass man wieder einmal mehr mitbekommt, dass dieses Land, diese Nation wirklich auf Gewalt aufgebaut wurde.
Wir springen mal ganz in die andere Ecke, nicht zur Gewalt, sondern ich sage nur rosa. Und zwar sind die Globes ja unterteilt in die Kategorien Drama und Komödie Musical. Wir haben es gehört, natürlich wird Barbie haushoch gehandelt. Ist das so sicher? Also ich finde ja immer, wenn so Favoriten so ganz hoch gehandelt werden, dann weiß man es ja immer nicht so genau. Greta Gerwig, finde ich, hat es verdient. Ich war ein großer Fan von diesem rosaroten Traum, dem feministischen rosaroten Traum von Barbie. Aber wird sie es am Ende? Ist ja vielfach nominiert. In neun Kategorien.
Können wir doch bei feministischen Utopien bleiben. Ich finde, was Poor Things da macht, das ist auch mal ein anderes Kaliber. Also das ist viel wilder, viel unvorhersehbarer, die weibliche Selbstermächtigung, wie die da erzählt wird. Also ich finde das grandios. Also Emma Stone spielt da ja eine Frau, die eigentlich eine Selbstmörderin ist, eine Schwangere. Und dann gibt es den Willem Dafoe, den verrückten Erfinder, eine Art Frankenstein, der dann sozusagen das Gehirn der Frau in das Baby transplantiert und dann siehst du diese Emma Stone, eben diese Frau groß werden und sie muss alles neu erlernen und wie sie dann die Sexualität und die Welt entdeckt und so ihre ganz eigenen Regeln aufstellt und alles so aufmischt und dann am Ende auch Utopien entwickelt und das in so einer abgefahrenen Welt, also dieses Rosa-Rote ist zwar schön oder dieses Rosa, aber das ist nochmal, weiß ich nicht, viel faszinierender, diese Welten, die eben Yorgos Lanthimos entwirft.
Gut, dann drücken wir also mal Yorgos Lanthimos die Daumen und vielleicht Greta Gerwig in einer anderen Kategorie. Kommen wir damit zu einer anderen bedeutenden Frau, nämlich Sandra Hüller. Die ist ja gerade quasi auf allen Covern der Welt, auf allen wichtigen Filmzeitschriften zu sehen. Völlig zu Recht. War ja beim Europäischen Filmpreis schon nominiert. Ist morgen auch nominiert. Glaubst du, sie kriegt den Preis?
Ich weiß nicht. Eigentlich ist es ja fast egal, ob sie ihn bekommt, weil sie hat doch Hollywood und alles schon erobert. Ich meine, sie ist seit Toni Erdmann eigentlich relativ international bekannt, aber jetzt... Also das ist doch ein unheimliches Standing und ich finde das so interessant, dass sie das wirklich geschafft hat. Nehmen wir jetzt eben ihre Rolle aus Toni Erdmann oder jetzt eben die Rolle in Anatomie eines Falls. Das sind doch alles Frauenfiguren, an denen du dich abarbeiten musst. Also die, deshalb haben die doch auch so eine Nachwirkung, weil sie gehen ja einfach nicht aus dem Kopf. Also sind keine Sympathisanten, also du findest keine Sympathieträgerin oder sonst was. Also, und ich finde das total faszinierend, dass Sandra Hüller sich da so treu bleibt und damit einfach jetzt Hollywood auch schon längst erobert hat.
Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Welcher Schauspieler sollte deiner Ansicht nach morgen den Golden Globe bekommen?
Bloß nicht Bradley Cooper als Leonard Bernstein, auch wenn er es sicher bekommen wird. Aber ich bin das so müde, dass es eben immer, da wird überhaupt nicht interpretiert eine Biografie, sondern da wird eben jemand imitiert, einschließlich der Nase, um die es ja auch viele Diskussionen gab. Aber eigentlich, glaube ich, in den Staaten liebt man das und am Ende des Films sieht man dann ja auch den Vergleich. Also dann kommt eine Szene mit dem realen Leonard Bernstein und dann weiß man, ach ja, er hat das so toll gemacht. Also weil dann, Bradley Cooper hat ja auch Regie geführt, siehst du richtig, wie er sich selbst auf die Schulter klopft.
Kommen wir nochmal zur Musik. Es gibt eine Kategorie mit Filmsongs.
Da bist du die Expertin.
Genau, ist Bruce Springsteen nominiert für She Came to Me. Dann gibt es Barbie natürlich, Mark Ronson mit Dance the Night. I'm Just Ken ist auch dabei, auch aus Barbie. Peaches, nicht die Peaches, die wir meinen, sondern Jack Black mit der Super Mario Bros. Film. Road to Freedom von Rustin, und die Musik hat Lenny Kravitz geschrieben. Und jetzt hören wir einen davon, nämlich What I Was Made For, auch aus Barbie, von Billie Eilish. Danke dir.
Wird sicher gewinnen morgen.
Das finde ich aber auch zu Recht, den mag ich sehr, den Song.
Gut.
Morgen wissen wir mehr. Nein, morgen nicht, aber am Montagmorgen wissen wir mehr. Von den Golden Globes. Danke, Anke. Pia Frankenberg, erstmal hallo und herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, Schauspielerin, Mitglied im Hamburger Filmbüro, Autorin, Filmemacherin, Produzentin und vieles, vieles mehr. Wenn ich das jetzt alles noch aufzählen würde, dann müssten wir ordentlich überziehen und kämen überhaupt nicht mehr zum Gespräch. Fokussieren wir uns also mal quasi auf deine Filmkarriere. Produzentin auf der einen Seite mit Luc Bondy, gleich den Bundesfilmpreis gewonnen, aber auch als Regisseurin. Du hast 3 Filme gemacht. Gut 30 Jahre ist es her, sehr lange oder um es mal persönlich zu sagen, viel zu lange, aber das nur am Rande. Nichts, nichts ohne dich war 1985, Brennende Betten 1987 und Nie wieder schlafen 1992. Du kamst vom Theater, warum dann doch Film? Und du spielst ja auch selber auch noch mit in Nichts, nichts ohne dich. Was war die Motivation dahinter?
Ich kam nur insofern vom Theater, als ich 2 Semester Schauspielschule gemacht habe. Und in der Schauspielschule wurde man damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, auf Theater vorbereitet. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich keine Theaterschauspielerin werden würde, aus vielerlei Gründen. Und habe das dann nach 2 Semestern aufgehört. Und mich hat eigentlich Film interessiert. Und ich habe mir dann Jobs gesucht beim Film. Unter anderem hat sich das dann überschnitten mit der Produktion damals, die Sie erwähnt haben, von Luc Bondys Film Die ortliebsten Frauen, wo ich dann auch gleich produziert habe. Nichts ohne dich war halt mein erster langer Spielfilm. Und ich habe da gespielt, weil ich eine Figur entwickelt habe, die natürlich Anteile von mir selber hatte. Das war auch beabsichtigt, und weil ich mich da gut auch über mich selber lustig machen konnte. Und das ist ja so, wenn man das selber spielt, dann entfällt die Übersetzungsarbeit an eine andere Figur. Und ich habe mich auch immer eher als eine Charakterdarstellerin gesehen und nicht so sehr als Schauspielerin.
Also ich bin ja ein großer Fan von Filmanfängen. Die erzählen ja eine ganze Menge über das, was danach noch kommt. Du spielst Martha, eine Regisseurin, die im Film auch immer wieder interviewt wird. Ganz am Anfang auch von einer rauchenden Interviewerin, die so ihr Gerät hinstellt. Ich dachte erst, es ist Cleo Kretschmer, ist sie aber nicht. Aber auf jeden Fall. Und die stellt dir diverse Fragen, zum Beispiel zum Thema weibliche Ästhetik. Und du sagst, ich zitiere dich mal, da würde ich sagen, das ist interessiert, das würde ich wirklich spannend finden, aber im Prinzip beschäftige ich mich damit nicht, weil ich solche Sachen ungeheuer lähmend finde. Das ist ein schöner Anfang für einen Film. Dieses lähmend finden, nicht lähmend finden, zieht sich das auch durch dein Werk?
Sagen wir so, ich fand es immer schwierig, mich irgendwelchen Konstrukten unterzuordnen, also Theorien, Ismen, und dieses Interview, was da sich durch den kompletten Film zieht, das ist ein Interview, was ich tatsächlich mal in etwas anderer Form gegeben habe, und ich habe das später freundlicherweise von der Journalistin, die das gemacht hat, also so ein bisschen zum vorher Durchlesen vorgelegt bekommen, und habe mich kaputt gelacht, weil ich einfach nicht vernünftig formuliert habe und einfach sehr viel Stuss geredet habe. Und ich dachte, das kann ich gut verwenden, und habe die Wahrheiten, die in diesen Antworten drin lagen, kombiniert mit dem Stuss quasi. Und also das Lähmende wird dadurch sozusagen neutralisiert. Also das ist auch ein Kampf gegen Blockaden immer.
Ja, aus heutiger Sicht finde ich, ist das eine sehr moderne, also tatsächlich alle deine Filme sind sehr komisch, sehr leichtfüßig. Das ist eine sehr moderne Frau. Ich erinnere mich an die Szene, wo sie mit dem einen Typ im Bett ist und dann irgendwie ihre Freundin ruft und sagt, die wollen immer alle sensibel, ich bin aber gar nicht so sensibel, ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber was ist das denn für eine Frau? Die hat ja was auch Interessantes, die hat Geld. Also deine Figur sozusagen.
Ja, also das ist eine Person, die eigentlich durch viele persönliche also Charaktermerkmale und wie sie halt quasi in die Welt geworfen ist, schon von sich aus blockiert ist. Also sie ist reich und will arm sein, das wird auch so zitiert im Film, weil sie sich da auf der falschen Seite fühlt. Also sie fühlt sich davon auch in eine Situation gedrängt, in der sie eigentlich nicht sein will oder eine Position vielmehr. Und die reibt sich eigentlich an allem. Also die stellt permanent alles in Frage und es ist ein unfassbar anstrengendes Leben und das macht es auch komisch. Also die scheitert eigentlich andauernd mit ihren sehr hohen Ansprüchen, die auch sie an sich selbst hat und aber auch an andere und an die Gesellschaft. Und das sind auch immer Filme, die ich gemacht habe, also die drei langen Filme, die ich gemacht habe und auch die Kurzfilme, die in einer bestimmten Zeit verhaftet sind. Und mir kam es immer darauf an, das Lebensgefühl dieser Zeit auch auszudrücken. Und das Spannende für mich ist, wir haben ja jetzt anlässlich des Erscheinens dieser Werkedition, also der DVD, und auch des Streamings eine Kinotour gemacht, eine kleine. Und das Publikum, was da sitzt und diese sehr alten Filme sieht, also die sind ja nichts ohne dich ist fast 40 Jahre alt und nie wieder schlafen, entsprechend 30, die empfinden die als total heutig. Mhm. Und das finde ich überraschend und natürlich wahnsinnig befriedigend.
Ging mir auch so, ehrlich gesagt. Du hast vorhin das Wort gesagt, Reibung. Deine Hauptfigur schaut Paris, Texas im Film. Ist das auch so eine Reibung, sage ich mal vorsichtig formuliert, an der Generation des neuen deutschen Films, an der man sich sozusagen abarbeiten muss?
Nein, also ich habe im neuen deutschen Film nie ein Feindbild gesehen, sondern im Gegenteil, da waren ganz viele Leute dabei, die ich wirklich großartig fand und an denen ich mich auch teilweise orientiert habe. Paris, Texas hat halt so einen Moment von Pathos, ja, über das die Figur sich da, also sagen wir mal, ich als Regisseurin mache mich darüber gerade in dem Film ein bisschen lustig, weil meine Regiefigur Martha eben aus diesem Film kommt und diese große Ergriffenheit spürt und das wird dann halt so ausgeweitet in so eine Art pathetische Hollywood-Szene, in der sie aber selber die Protagonistin ist, ne?
Und das Ganze in Schwarz-Weiß erinnert mich auch ein bisschen, es wird sehr viel geraucht in dem Film, es erinnert mich auch viel an Godard. Es liegt vielleicht auch an dem Setting sozusagen. Wir hören jetzt mal Musik aus einem Film, über den wir gleich reden, nämlich Brennende Betten. Da spielst du auch mit, zusammen mit Ian Dury. Und den kennen Sie natürlich vor allem auch als Musiker. Und es gibt ein Stück von euch beiden zusammen, Burning Beds Salsa. Und das hören wir jetzt, Pia Frankenberg und Ian Dury.
Hit the road, let your dreams explode.
Der Burning Bad Salsa von Pia Frankenberg und Ian Dury. Da lacht sie. Pia Frankenberg ist immer noch zu Gast. Wie lange hast du es nicht gehört?
Sehr, sehr lange.
Titelmusik aus dem Film oder beziehungsweise Musik aus dem Film, Titelmusik stimmt nicht ganz. Ich habe es tatsächlich von YouTube, muss ich sagen. Ian Dury, den kennt man ja von unter anderem Hit Me With Your Rhythm Stick. Der spielt in diesem Film aus dem Jahr 87, also Brennende Betten. Der spielt, oder mal ganz kurz zusammengefasst, der Film lief auf der Berlinale, er lief in Cannes und da treffen, sagen wir mal, zwei Welten aufeinander, nämlich die wilde, neugierige Gina und der direkte, zurückhaltende, sehr englische Ian Dury, der auch noch pyromanischer Paukist ist, und die treffen sich in Hamburg, wohnen in einer WG, weil die Wohnungsnot schon so groß ist und es nur so geht. Das war sehr vorausschauend, ehrlich gesagt, oder?
Ja, das war damals aber auch, glaube ich, so.
Wie kam es zu Ian Dury?
Oh mein Gott, also ich habe lange nach einem Schauspieler gesucht, der diese Rolle spielen sollte. Das war eine Genrekomödie, also ich habe was nach Nichts ohne dich, habe ich was ganz anderes gemacht. Ich wollte einen Genrefilm machen, eine richtige klassische Genrekomödie, und habe einen Stoff gehabt, also wie du ihn gerade beschrieben hast, der quasi jemanden brauchte, der verrückt ist, Englisch, es war zweisprachig und so weiter und so weiter. Und ich wurde nicht fündig und habe dann bei einer Agentur in England so als letzten Ausweg, hat sie mir dann ein Reel gezeigt von Ian Dury und gesagt, guck mal, der hat gerade mal in so einer Serie mitgespielt. Du weißt schon, also der ist auch behindert, der hat Polio gehabt, also der kann nicht alles, was man so von Schauspielern erwartet. Und aber ich finde den gut, guck dir den mal an. Und ich habe das gesehen, ich kannte den ja als Musiker und wäre da sonst nicht drauf gekommen und dachte, ja, also den muss ich treffen. Und das haben wir dann gemacht, also wir haben ihn getroffen und sind uns einig geworden.
Ziemlich beeindruckt macht er das, du natürlich auch. Ich finde auch, weil wir vorhin von Anfängen gesprochen haben, auch da ist es wieder so, deine Figur trennt sich und dann gibt es einen Dialog zwischen aus zwei Fenstern raus und ihr Freund, der sie gerne heiraten wollte, sagt so sinngemäß irgendwie, ich heirate dich, du kannst dich auch selber verwirklichen, ich koche für dich und du sagst, nö, will ich nicht und gehst raus. Ziemlich gut, finde ich das. Ehrlich gesagt.
Ja, die Figur ist halt so. Also die arbeitet beim TÜV und das war jetzt auch nicht so üblich. Und die hat halt das Gefühl, sie hat ganz viel verpasst und sie ist so eine Zwischengeneration zwischen 68 und Punk, also gehört zu beiden nicht richtig dazu und hat also noch nicht so richtig was erlebt. Und die ist total gelangweilt von der Vorstellung, dass sie jetzt quasi in so eine betuliche Ehe einsteigen soll und trennt sich dann halt von dem Freund.
Wir haben vorhin schon über Reibung gesprochen. Also was mir hier auffällt oder in den ganzen Filmen auffällt, ist ja sozusagen diese Reibung oder diese Mischung zwischen persönlichen und politischen Ansatz. Ja, also es gibt in dem Nichts nicht ohne dich sieht man immer Plakate an den Wänden hinten, so also so politische Plakate. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, bei diesem, der ist jetzt in Farbe. Aber die Politik und das Persönliche spielen schon eine große Rolle und auch diese Reibung aneinander, oder?
Absolut. Also ich sehe die Figuren, die ich schreibe, also ja auch in meinen Büchern. Also ich schreibe ja auch eigentlich inzwischen seit 95 eigentlich nur noch Romane, aber ich sehe diese Figuren immer in ihrer Zeit verhaftet und ich kann die nicht herauslösen aus ihrem Kontext und das ist ja auch etwas, was Menschen zutiefst beeinflusst, also woran sie sich im Alltag reiben müssen oder was ihre Idealvorstellungen von ihrem Leben und ihrem Alltag sind. Also es geht letzten Endes auch immer um die Frage, wie will man leben? Eigentlich in allem, was ich bisher gemacht habe. Und da spielt natürlich dann auch der Humor eine große Rolle, also wie man es dann transportiert, diese Frage. Aber das sind schon zutiefst ernste Themen eigentlich.
Aber wie du schon gerade gesagt hast, sehr leichtfüßig und sehr humorvoll.
Das ist mir wichtig. Also ich finde Leichtigkeit ist underrated. Ja,
absolut, wirklich. Ich stimme dir 100% zu. Lass uns doch ganz kurz, was finde ich auch auffällig ist neben den Geschichten und allem, ist natürlich die Kamera. Ja, also Thomas Mau hat sie gemacht in Schwarz-Weiß bei deinem ersten Film. Dann Raoul Coutard, der Große. Und ich finde, das merkt man auch, diese Handschrift. Ja, also dass man da, also bei einer, ich würde mal sagen, es ist eine Screwball-Comedy oder angelehnt an einer Screwball-Comedy. Ja. Und da finde ich, spielt die Kamera in diesem Falle tatsächlich eine wirklich wichtige Rolle auch.
Ja, ganz groß. Also ich habe lange überlegt, ich hatte vorher mit Thomas zwei Filme gemacht, also Den Anschlag, das war ein Kurzfilm und dann Nichts ohne dich in Schwarz-Weiß. Und Thomas ist ein fantastischer Kameramann, was Bewegung angeht. Der hat sehr viel Shoulder-Kamera, also ich sag mal Handkamera gemacht. Mhm. Das war toll, weil man da auch sehr spontan arbeiten kann. Und ich wollte aber für Brennende Betten in Farbe drehen. Und ich habe dann immer diese Filme von Coutard, also in denen er die Kamera gemacht hat, vor mir gesehen, die so unglaublich gesättigt waren, also die er in Farbe gemacht hat. Und ich habe mich dann einfach getraut, ihn zu kontaktieren und er hat ja gesagt. Und diese Kameraarbeit, die er da macht, die ist ganz toll, weil das ist so fließend. Also mir war das wichtig, dass man die Bewegung im Raum auch immer hat, also dass Menschen eben nicht starr einander gegenüberstehen und irgendwie spritzige Dialoge absondern. Das funktioniert nicht. Das muss irgendwie lebendig sein, ja. Und der ist halt wahnsinnig gut gewesen, solche Situationen zu schaffen, also Räume zu bespielen quasi mit der Kamera, ja.
Radikal, aufmüpfig, provokant, leichtfüßig und urkomisch und jetzt erhältlich bei Filmgalerie 451 sind alle Filme von Pierre Frankenberg in restaurierter Fassung, muss man vielleicht noch dazu sagen, auf DVD und On Demand wieder zu entdecken und das meine ich ganz in diesem Sinne. Vielen Dank, Pierre.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Im Toten Winkel der deutsch-kurdischen Regisseurin Ayşe Polat gehörte zu den Höhepunkten des Berlinale-Wettbewerbs Encounters. Ein überaus geschickt gebauter, intensiver Film in drei Kapiteln, gedreht in der Türkei. Aus verschiedenen Perspektiven erzählt die Regisseurin von kurdischer Gewalterfahrung, von einem Überwachungsstaat, der sogar die Täter in einen Verfolgungswahn versetzt. Sie verbindet die Geschichten einer deutschen Dokumentarfilmregisseurin, eines türkischen Geheimdienstagenten und seiner geheimnisvollen Tochter. Knut Elstermann hat sich mit der Regisseurin Ayşe Polat getroffen.
Also, du bist kurdisch-deutsche Regisseurin. Du hast schon sehr, sehr viele tolle Filme gemacht. En Garde, denke ich sehr gern daran zurück. Aber auch Tatorte zum Beispiel, auch ganz bemerkenswerte Tatorte. Das heißt, du hast schon auch einen Blick, und das gilt auch für diesen Film, für Genre. Du erzählst gerne mit klassischen Spannungsgenren, Kriminalfilmen. Warum ist das für dich ein gutes Medium, sowas zu machen? Auch das ist ein richtiger klassischer Thriller.
Ja, also Ich habe mich eigentlich schon immer dafür interessiert. Am Anfang meiner Karriere, das war ja so in den Nullerjahren, da war auch keine Offenheit von den Förderanstalten und Sendern für Genres. Das heißt, ich kann mich an 2-3 Stoffe erinnern, die ich sozusagen versucht habe unterzubringen, und das war irgendwie nicht möglich. Und jetzt hat ja auch so eine Öffnung stattgefunden. Und was ja ganz toll ist. Und dadurch entstehen ja auch viel mehr diese Filme, die vorher irgendwie ignoriert worden sind. Und in Genre, in diesem Falle, finde ich ganz schön, weil bestimmte Themen auch in diesem Genre anders aufgefangen werden können. Verschiedene Schichten des Themas, wie in diesem Film, auch einfach in diesem Genre eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Und eine Zugänglichkeit, finde ich, nicht? Man guckt einfach hin und man ist erstmal mit der Spannung beschäftigt und will auch wissen, wer war es mal im klassischen Sinne. Und damit kann man auch Themen transportieren. Hast du auch in deinen Tatorten gemacht. Genauso bei Borowski zum Beispiel, den du gedreht hast. Das ist genau deine Methode. Ich werde deshalb auch jetzt hier in den Teufel tun, irgendwas verraten oder spoilern. Aber wir können ja erstmal die Grundsituation beschreiben, weil die ist ja wieder etwas, was du auch gut kennst. Nämlich, da ist ein Team im Norden von der Türkei und will einen Dokumentarfilm drehen. Also das ist erstmal eine Arbeit, die kennst du. Und das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht, das zu inszenieren, deine eigene Arbeit im gewissen Sinne.
Genau, also ja, das heißt, das deutsche Team, das deutsche Dokumentarteam führt uns ja in diese Region und Osten der Türkei, das ist in der Grenze zu Georgien. Und die
Nordosten, genau.
Genau, die leiten uns da in diese Region. Und dann eben auch die Simone, die Filmemacherin, die einfach diesen Film über diese kurdische Frau drehen möchte, die seit dem Verlust des Sohnes, der entführt worden ist, irgendwie diesen Ritual macht, die Suppe kocht und so. Und was natürlich trotzdem der Fall ist, dass es auch von ihr so ein postkolonialer Blick ist, dass es so ein oberflächlicher Blick ist. Auch wenn sie wirklich sehr bemüht ist, der Kameramann hat überhaupt kein Interesse, so, der will nur schöne Bilder machen. Und irgendwann kriegt sie ja zu spüren, dass es viel komplexer, viel komplizierter und viel gefährlicher ist, als sie gedacht hat.
Das ist eine Schauspielerin mit dem Namen Katja Birkle, die das sehr, sehr gut macht, finde ich. Also diese Professionalität, die sie hat und auch immer zeigen will und zum anderen, wie du schon sagst, auch merkt irgendwie, mir ist das trotzdem rätselhaft. Ich suche ja nur meine tolle Story. Und jetzt muss ich dir mal sagen, die Story ist auch toll. Also diese Frau, diese kurdische alte Dame, die eine Suppe kocht, immer in Erinnerung an den Sohn. Und zwar zu der Uhrzeit, als sie die gekocht hat für ihn. Und dann wurde er verschleppt. Das ist so authentisch, dass ich echt dachte, vielleicht stimmt das sogar. Oder ist alles erfunden von dir?
Es ist erfunden. Also es gibt natürlich die Samstagsmütter, die seit 1995 in Istanbul immer demonstrieren, jeden Samstag. Damals in den 90er Jahren wurden die Söhne verschleppt und die sitzen da in dieser Einkaufsmeile, wo ganz viele Kaufhäuser sind, sitzen sie mit den Fotos der verschleppten Söhne. Und die wissen, dass die Söhne natürlich nicht mehr leben, aber die wollen zumindest wissen, die wollen wissen, wo die Knochen liegen. Okay. Und das war so interessant. Ich habe eine Zeit lang, als ich meinen Dokumentarfilm gemacht habe, habe ich eine Zeit lang in Istanbul gelebt. Ich habe sie immer gesehen, ich bin an ihm vorbeigegangen und es fühlte sich halt wie eine Wunde an, die gesehen werden möchte und wahrgenommen werden möchte. Und dann habe ich es abstrahiert in dem Film mit dieser Suppe, was ich eigentlich ganz schön fand, dieses aktiv zu sein, nicht irgendwo zu sitzen und aktiv was zu machen.
Was ist das für eine Frau? Ist das eine Schauspielerin? Also die hat so eine Würde, so eine Ausstrahlung, so eine Aura.
Ja, also wir haben da ganz lange gecastet das war ein Glücksfall, in dem Dorf. Und sie hatte auch einen Bezug, weil jemand aus der Familie wirklich verschleppt worden war. Also sie konnte es mitfühlen.
Und dann gibt's, das kann man auch schon sagen, es ist dann so eine Art Trilogie vielleicht. Also es gibt dann so einen merkwürdigen Sprung auch und im wahrsten Sinne des Wortes ein Perspektivwechsel. Den können wir, glaube ich, auch schon verraten. Also welche Perspektive du dann einnimmst, nachdem diese Dreharbeiten dort waren.
Genau. Also für mich war wichtig, dass ich nicht nur die Opferseite und Sozialdrama machen wollte, sondern irgendwie versuchen, irgendwie auch die Täterseite zu zeigen und so, dass da so ein Genrewechsel stattfindet. Das findet ja dann auch im Genrewechsel statt. Aber das zu abstrahieren und zugänglicher zu machen auf eine Art und Weise. Diese geisterhafte, paranoide Stimmung einzufangen, war ganz wichtig, dass man es spürt, auch physisch spürt. Ja.
Also jetzt hast du gerade geisterhafte Stimmung, also ich wage das jetzt auch mal zu sagen, ist es nicht auch ein Mystery-Thriller? Das ist er schon, ja? Obwohl es so politisch ist und so konkret.
Ja.
Hast du so ein Element mit eingezogen, warum?
Ach, das war mir wichtig, weil ich finde irgendwie, trotz all dem ist es natürlich fiktional, ist es Film und ich finde das einfach, das trifft es mehr, weil der Film sagt ja, dass in dieser im toten Winkel, dieser Raum, der ja nicht einsehbar ist, trotz Hilfsmittel, da befinden sich die Geister der unverarbeiteten Geschichte. Und ich behaupte, der Film behauptet, dass diese unverarbeitete Geschichte Geister erzeugt, die einfach anfangen, Leute zu verfolgen, bis sie gesehen, genannt, bei Namen genannt werden. Das ist ja eine Mystery-Geschichte. Also es ist ja so eine Geistergeschichte auf eine Art und Weise. Das fand ich ganz spannend, so ein Thema in einem Genre zu erzählen überhaupt.
Ja. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, sagt Goya. Und das ist genau das, was du in diesem Film visualisierst. Aisha, jetzt haben wir also diesen Perspektivwechsel. Wir sind auf der, ich sag mal, Täterseite schon irgendwie. Und das ist so eine Familie auch. Und die haben auch Freunde und die besuchen sich. Und das hat für mich was von Stasi. Also man ist in so einer geschlossenen Welt und hat auch Angst voneinander übrigens. Also die belauern sich ja auch und bespitzeln sich auch irgendwie. Und man spürt in dieser Wohnung auch, also in jeder Sekunde diesen Druck und diese Angst. Das muss gar nicht konkret benannt werden jetzt, was das eigentlich für eine Institution ist oder so. Es ist einfach auch so ein Symbol, finde ich, für eine Struktur, in der Angst alles beherrscht.
Absolut. Was in dem Film ja auch gesagt wird, also ein System, was Angst auf Angst und Paranoia beruht, dass das System irgendwann sich selbst auch auffrisst, dass es schnell umkippt. Weil das ist ja auch so eine unmenschliche Situation, dass du ständig irgendwie auf der Lauer bist. Und das kann ganz schnell umkippen, dass du verdächtig bist. Und das passiert ja auch Safa.
Genau. Safa wird gespielt von Ahmed Varle, den ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Aber ich war also echt sehr beeindruckt von ihm. Also er ist ja ein liebender Vater auch. Also auch Täter können liebende Väter sein, muss man ja auch sagen. Er ist in diesem System, er hat einen großen Ehrgeiz. Und ich finde, er spielt diese ganze Ambivalenz des ja gejagten Jägers. So könnte man es ja sagen. Und wann wird er das? Also vielleicht kannst du mal sagen, was das für ein Schauspieler ist und wie du mit ihm gearbeitet hast.
Ich habe ihn entdeckt. Wir haben auch durchs Casting und er hatte einfach, so das erste Casting war schon so beeindruckend, wie er es festgestellt hat. Und ich finde einfach, das, was er gut hinbekommt, ist dieses Menschliche, was er in sich trägt und dieses Paranoide. Das finde ich, es war mir auch wichtig, dass man nicht nur so einseitig erzählt, der böse Täter, sondern dass man merkt, der ist einfach ein Mensch auch trotz alledem und irgendwie auch trotzdem merkt, auch Schuld fühlt. Ich meine, dieses, er wird gestalkt, er weiß nicht, wer das ist. Es ist sogar sein Gewissen. Und deswegen wird er auch Figur interessant, deswegen wird auch über ihn erzählt, weil er auch merkt, also Schuld fühlt, Gewissen fühlt und auch irgendwie aussteigen möchte. Gleichzeitig ist es nicht so, dass er sagt, ach, jetzt habe ich was Schlimmes gemacht. Es ist vor allem, dass er seine Familie, die Frau und das Kind retten möchte. Das ist ihm wichtig.
Ja. Und gerade dieses Kind, das ist ja dann auch wieder fast ein Topos eben des Horrorromans und des Films, des Klassischen, dieses etwas unheimliche Kind. Das Kind, wo man nicht genau weiß, ist es überhaupt noch ein Kind? Hat es ein Wissen, das wir alle nicht haben? Also da nimmst du ja auch dir von mir Stephen King oder so her. Das ist dann so ein Horrormuster, was du ja gerne für dich benutzt hast?
Ja, sehr gerne. Also das bringst du gut auf den Punkt, aber es war mir auch wichtig, das Unheimliche, was so, das da auftaucht und besessen ist eigentlich von dem Geist eines Jungen, der in den 90er Jahren verschleppt worden ist.
Spannendes und gleichzeitig auch ein sehr politisches Erlebnis im Totenwinkel von Aisha Pollard. Danke.
Vielen Dank.
Im Totenwinkel, Knut Elstermann im Gespräch mit Aisha Pollard. Der Film ist seit dem 4. Januar im Kino, also ganz aktuell. Gehen Sie rein, es lohnt sich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.